Kräuters Füttern mit Bubeck, der knackige Podcast mit Biss. Hier erfährst du alles über die richtige Ernährung für deinen Hund. Egal, ob du eine Couch-Potato oder Sportskanone hast. Bubeck füttert die Hunde seit 1893.
Wir sagen wieder herzlich willkommen bei Betreutes Füttern. Moin Kai und Gina und natürlich unsere lieben Zuhörer.
Moin Joe.
Hello und frohes neues Jahr.
Ja, stimmt, es ist ja ein neues Jahr. Der Jahreswechsel war ja schon wieder so lang her.
Der ist schon wieder ewig her, ja.
Ewig.
Wir sind ein bisschen verspätet in das Jahr gestartet, finde ich, ja. Aber irgendwie hat es nicht
Weil
gereicht.
Du auf den Hund gekommen bist, Kai.
Ich bin auf den Hund gekommen.
Weil das ist ganz einfach, die Daten hatten ein Schleudertrauma durch den hohen Schnee, durch die Schneestürme und das Glatteis.
Ja.
Das hat nicht funktioniert. Denke ich mal. Ich hoffe, dass viele von unseren Zuhörern es gut geschafft haben, durch die ganzen Ausfälle, die da gewesen sind in den letzten Tagen, dass da nicht zu viel passiert ist oder am besten gar nichts. Aber deswegen wird es heute kurios. Wir schauen uns an, wie der Hund den Wandel vom rostigen Werkzeug zum polierten Thronfolger geschafft hat. Wir hatten ja schon das letzte Mal Redewendungen und dergleichen bei der letzten Folge. Ja, und das wollen wir heute natürlich ein bisschen weiterführen. Einst musste der Hund im Bergbau schuften, heute besitzt er sogar Villen in Miami und dient vor Gericht sogar als Zeuge.
Also es war unglaublich. Wir sind ja nicht fertig geworden das letzte Mal. Und ich bin ja schon sehr gespannt, wo wir weitermachen, weil fangen wir einfach an. Auf den Hund gekommen.
Ja, und vor die Hunde gehen, Kai. Was hast du da noch im Kopf zu, wenn man sagt, so vor die Hunde gehen?
Oh, das ist vor allem ein ganz spezielles Sprichwort. Ich liebe ja solche Sprichwörter, wo die Leute nicht mehr wissen, wo es herkommt. Hat das wirklich mit unserem Haushund zu tun, vor den Hund gekommen? Oder kommt es von was ganz anderem? Also das muss man muss einfach mal sehen, die kleinen Wägelchen im Bergbau, die hießen Hund. Das waren Hunde.
Das waren Hunde.
Genau, Hunde. Aber nicht Hunde.
Nein, Hunde.
Das waren Hunde. Und diese Hunde, die musste man schieben. Und der vor den Hund gekommen ist, oder ziehen, besser, der war der Arme, der dieses Ding durch den Berg ziehen musste. Also hat überhaupt nichts mit unserem Haus, Hof und Schoßhund zu tun, sondern eigentlich ist es ein Förderwagen im Bergbau. Da hast du Scheiße gebaut, darf man das so sagen? Mist gebaut. Ich habe Mist gebaut. Da hat jemand Mist gebaut. Und dann musste dieses schwere Ding durch die nicht durch diese unwirtliche Gegend des Bergbaus, dunkel, heiß und nass, da musste das Ding ziehen. Und das war nicht unbedingt die beste Position, wenn du das musstest. Also vor den Hund gekommen.
Genau, so, vor die Hunde gehen musstest du eigentlich, ne? So, und das, was dann noch zusätzlich so gewesen ist, also ich weiß es, meine Familie ist so im Bergbau aktiv gewesen und so unter Tage, wenn du dann sowas da gehabt hast, die Dinger, die quietschten auch fürchterlich.
Die waren ja nicht geschmiert, gescheit.
Nee.
Es waren einfach Eisen auf Eisen.
Genau, und das hörte sich dann so an, als wenn ein Hund bellen würde.
Aber auch noch.
Ja.
Das hörte so ein Jaulen, eher ein Jaulen,
genau.
Oder?
Genau.
So ein
heute bedeutet es
eher
halt
eine Katze, oder?
Genau. Ja, aber das wurde dann so umgemünzt, so in Richtung Elend, ne? So, dann das hört sich elendig an. Aber für denjenigen, der da Mist gebaut hat und so einen Karren ziehen musste, für den war das dann,
echte Knochen. Also erstaunlich, fangen wir gleich mit dem ersten Sprichwort an und hat gar nichts mit unserem Haus- und Hofhund zu tun. Aber war eine Knochenarbeit.
Ja.
Eine Knochenarbeit. Aber viele Hunde waren ja auch im Bergbau. Also man hat ja auch Hunde im Bergbau als Zugtiere verwendet, weil sie ging. Nicht nur kleine Ponys, sondern auch Hunde mussten im Bergbau leiden. War keine schöne Zeit, der Bergbau, der uns die industrielle Revolution irgendwie doch ermöglicht hat.
Aber ist es nicht so, dass die Bergleute, dass es in Bergbauregionen ganz viel Pferdefleisch gab, weil Pferdefleisch ganz wichtige Inhaltsstoffe gab, die den Bergleuten gut getan haben?
Oh, tolles Stichwort, Gina. Das ist mein Lieblings. Wenn mich jemand fragt, warum wir Pferdefleisch einsetzen und was Pferdefleisch Gutes tut, kann ich nur sagen, warum gibt es den rheinischen Sauerbraten? Genau. Warum ist der rheinische Sauerbraten aus Pferdefleisch gemacht? Ist auch historisch belegt, dass die Bergleute, die ja grundsätzlich ein Problem mit zu wenig Sonnenlicht haben, und erstaunlicherweise, Pferdefleisch kann das ausgleichen. Deshalb haben die Bergleute im Rheinland Pferdefleisch bekommen. Und das hat diesen Mangel an Sonnenlicht zum Teil durch den hohen Gehalt an bestimmten Vitaminen ausgeglichen. Auch das ist verbürgt. Pferdefleisch war das erste Fleisch, was man dem Hund verfüttert hatte, weil man es im Übermaß hatte.
Genau.
Deshalb war es früher so, dass der Hund eher Pferdefleisch bekommen hat als Fleischsorte. Kann ich auch nachweisen in meinem schönen Buch von 1850 von Vera Shaw, das illustrierte Buch vom Hunde. Gibt es eine Ernährungsseite und dort wird gesagt, dass der Hund Fleisch braucht. Man soll darauf achten, dass der Hund zweimal die Woche Fleisch bekommt. Dabei sollte man aber darauf tunlichst achten, dass das Fleisch nicht zu sehr mit Maden zersetzt ist.
Mahlzeit?
Ja, das war damals die große Problematik. Aber das wollen wir heute nicht vertiefen. Aber auch einen für mich immer wieder tolle Geschichte, wenn man sagt, wie viel Fleisch braucht der Hund und wir reden von hier 400 Gramm Fleisch am Tag. Damals hat man die Leute angehalten, wenigstens zweimal die Woche Fleisch zu geben und das war hauptsächlich Pferdefleisch, weil das hatte man in Massen da.
Das Krasseste ist ja ganz einfach, früher bekamen Hunde nur die schlechtesten Abfälle oder Fleisch von verendeten Tieren. Ja, und wer dann so tief sank, dass er dieses Hundefutter essen musste, der ging dann wortwörtlich auch vor die Hunde. Nicht vor die Hunde diesmal, sondern ging vor die Hunde. Obwohl ich würde heute sagen, wenn jemand ein Premium-Hundefutter bekommt, dann geht er nicht vor die Hunde.
Naja, also im Gegensatz zu dem, man hatte ja nicht so viel. Also das Problem ist ja auch verhungere ich oder verhungert der Hund? Ich glaube, in manchen Gegenden war es einfach nur eine Abwägung oder in manchen Zeiten ist es eine Abwägung, verende ich oder verendet der Hund? Da ist mir doch das Hemd näher wie der Kittel und deshalb geht man dann vor die Hunde. Ich glaube, da hat man dann schon ein bisschen egoistischer gedacht, aber in jeder Zeit und alles, was ich nachlese, haben die Hunde zwar quasi Abfälle bekommen, wie gesagt, nicht zu sehr, man soll darauf achten, dass es nicht zu sehr mit Maden durchsetzt ist. Das hat man dem Hund geben können. Aber ich glaube, und da hat man lange, und das lese ich auch in den Büchern, man hat sich da schon Gedanken gemacht, wie kann ich den Hund gut ernähren? Und dann kam halt eben damals die Idee des Hundekuchens auf, mache ich das Ding so? Die Grundidee war ja nur, dass ich das steril mache. Durch Backen habe ich alle Keime getötet und dadurch habe ich mal eine Grundsubstanz, die für den Hund keine schädlichen Keime mehr haben, weil der Verderb von Lebensmitteln war beim Hund und beim Menschen damals die größte Problematik. Damals hat man auch noch Mehl ausgesiebt, weil in jedem Mehl zu Hause auch noch der Brotmehlkäfer ein ständiger Begleiter war. Also nicht nur der Hund ist vor die Hunde gegangen, sondern selber ist man manchmal auch vor die Hunde gegangen, weil es nichts gab.
Aber weißt du, was mich wundert ist, mit dem, man sollte das Fleisch nur geben, wenn es nicht so dolle mit Maden durchsetzt ist, weil heute der Trend dementsprechend zu Insekten ist ja nun mal ungehalten. Ne? Und wenn ich mir angucke, so eine Made ist ja auch Protein, ist ja Fett, wir haben ein bisschen Chitin da drin, ja, also das wäre ja schon gut, aber ich denke mal, was da angezeigt worden ist, ist ganz einfach dieses Fleisch, warum die Maden da drin sind, das steht kurz davor, dass es kippt, dass es praktisch für den Hund nicht mehr gut ist. Ja, und dass dann da dementsprechend sich natürlich schon Fliegeneier abgelegt haben und dergleichen. Ich denke mal, das ist das gewesen, dieser Fäulnisprozess, der da entstanden ist.
Ja, natürlich. Also, aber ich bin halt immer wieder erstaunt über manche Dinge, die mich dann auch massiv aufregen. Wir sind meistens so weit weg von der Lebensmittelproduktion, dass für manche Leute auch alles immer erstaunlich ist, ach, da tut man in ein Hundefutter Gemüse rein und das ist dann eine Werbeaussage, geht mir doch nicht auf den Zettel, was soll ich denn sonst reintun? Also ich muss Gemüse reintun, ich tue Lebensmittel rein in ein Hundefutter, was soll ich denn sonst reintun? Außer ich habe natürlich von BASF einen gebauten Snack, dann kann ich auch das mit irgendwelchen künstlichen Vitaminen, aber grundsätzlich möchte ich doch etwas herstellen mit Lebensmitteln und dann sind die ja auch ordentlich. Das ist für mich keine Werbeaussage mehr. Muss ich mich gleich aufregen.
Nein,
das kommt nicht. Immer von Leuten, die noch niemals Lebensmittel selbst in der Hand gehabt haben. Da frage ich mich manchmal, hat der Werber überhaupt selber mal gekocht? Das sind Lebensmittel, ich kann gar nicht ohne Lebensmittel kochen. Also der kann ich doch nicht als Werbe aus. Ach, da tue ich auch noch Gemüse, echtes Gemüse. Ja, aber
echtes Gemüse.
Geht mir doch nicht auf den Zeiger. Natürlich ist echtes Gemüse in jedem von unseren Produkten. Ich nehme halt einen Teig, pack da Gemüse, pack da ein bisschen Kräuter rein und dann ein bisschen Fleisch. Wie soll ich es denn anders machen? Das ist doch keine Werbeaussage.
Wie es auch jemand sagte, natürlich, ich koche für meine Kinder immer frisch. Das Gemüse kommt bei mir aus der Dose.
Ja, und selbst das ist eine Konservierungsart und war mal irgendwann mal echtes Gemüse.
Ja, irgendwann mal fürchterlich lange haltbar. Gina, und dann kommen wir wieder zu deinem schönen Spruch, ne? Wenn etwas so haltbar gemacht wird, wie soll es dann im Magen verdaut werden oder im Darm?
Ja,
richtig.
Genau.
Das ist aber trotz allem ist es ja so, dass heute Hunde so weit aus dem Hundsleben herausgeholt werden, dass sie sogar ja ziemlich luxuriös leben können, ne, Gina?
Du meinst die Geschichte mit Gunther dem Vierten, dem Sechsten?
Ja, genau.
Der Schäferhund Gunther der Sechste hat eine Millionenvilla geerbt, oder? Was war der Skandal in der Presse? Der erste Hund, der ein Millionenerbe überschrieben bekommen hat?
Von Madonna, ne?
Und hat es nicht ausgeschlagen.
Er hat es nicht ausgeschlagen, er hat es nicht verbellt. Das ist ja, hätte ja sein können, dass das tut. Ne? Aber der gilt als der reichste Hund der Welt. Ja?
Von Madonna, ja. Wirklich.
Ja, und da kann man einfach nur sagen, da hat sich das Hundeleben ja eigentlich von einem, ich sag mal, Hundsleben zu einem absoluten Luxusleben dann doch schon gedreht. Ne? Also wenn man so guckt, so, dann wird dann festgelegt, der kriegt dann am Tag, der muss das Steak haben, der muss das Feinste bekommen. Ne? Der bekommt dann auch wirklich frisches Gemüse. Es gibt ja sogar Hunde, die haben eigenen Koch.
Ja, gab es nicht auch einen Dackel oder einen Mops in Deutschland eines Bekannten, dieser Moser, der hat auch alles seinem Hund überschrieben.
War der Mosi aus München.
Ja.
Der Mooshammer.
Mooshammer.
Der Modedesigner.
Genau. Ja. Der hat doch auch alles seinem Hund.
Ja, genau. Der hat auch seinem kleinen Hündchen alles überschrieben. Genau.
Also, ich würde sagen, unseren Bürohunden geht es auch sehr gut bei uns in der Firma.
Definitiv. Ihr habt ja auch Luxus. Ihr habt einen Steinofen. Aus dem Steinofen kommt hervorragendes Essen raus. Also, denen kann es nur gut gehen. Ist ja auch Luxus pur. Irgendwann erben eure Hunde einen Steinofen.
Ja, Einstein.
Und verhungern davor, weil sie ihn nicht bedienen können. Genau. Auch super.
Super. Oftmals ist es ja in der Literatur auch so, dass der Hund ein Spiegel unserer Seele ist. Ne? Denken wir an Goethes Faust. Mephisto schleicht sich als schwarzer Pudel ein. Ja, und als er sich dann verwandelt, sagt Faust, das war also des Pudels Kern. Gina.
Ich liebe ja auch, zwei Seelen brennen in meiner Brust. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Also ich bin absoluter Faust-Fan. Ich habe das schon damals in der Schule geliebt. Und ich finde, in der Faust-Geschichte, gerade im Zusammenhang mit dem Pudel, wird der Hund, ja, das ist der, weiß nicht, ist euch die Geschichte noch so präsent? Ich meine, jeder
erzählt sie uns.
Ich liebe einfach diese innerliche Zerrissenheit von Faust. Die eine Seele will verstehen, die will wissen, die will kontrollieren und die andere will fühlen, die will leben, will Mensch sein und Faust steckt komplett fest und nichts macht ihn glücklich und diese innerliche Leere. Und dann kommt dieser schwarze Pudel in sein Leben, der ihm ja mehr oder weniger zufällig begegnet beim Spaziergang. Also ganz harmlos, ganz vertraut. Der Faust nimmt den Hund mit nach Hause. Und ja, zu der Zeit von Goethe steht der Hund halt für Treue, für Nähe, für Häuslichkeit. Da hast du nicht Angst vor dem schwarzen Hund, sondern wenn der da alleine rumläuft. Der Faust hat den mitgenommen, hat ihm vertraut. Und ja, der Hund ist nett zum Faust, der will ihn nicht erschrecken, der ist ganz alltäglich, ganz unauffällig. Doch irgendwann fängt der Hund an, sich merkwürdig zu verhalten.
Oh.
Der Pudel wächst und plötzlich steht Mephisto im Raum. Also herzlich willkommen, der Teufel höchstpersönlich im Wohnzimmer. Und dann sagt der Faust, das ist des Pudels Kern. Aha. Und er sieht jetzt plötzlich die ganze Wahrheit hinter der Fassade, die Maske fällt und dieses harmlos Vertraute. Ja, er erkennt schmerzlicherweise, es war alles Täuschung. Und der Teufel bietet dem Faust daraufhin einen Pakt an. Also er macht ihm ein Angebot und verspricht ihm genau das, was ihm fehlt. Gefühl, das volle Leben und die Bedingung ist, wie heißt dieser Spruch, wenn der Faust sagt, dieser Moment soll bleiben. Wenn der Faust also so glücklich ist, dass er sagt, genau so, und dann gehört dem Teufel die Seele.
Oh.
Ich liebe die Geschichte bis heute. Natürlich stimmt der Faust zu und er hofft, dass er endlich aus seinem Gedankenzwist rauskommt. Und ja, so endet dann die kleine Geschichte nicht mit dem Hund, sondern mit der Warnung. Das Gefährliche kommt selten laut, es kommt leise, es kommt vertraut, manchmal auf vier Pfoten. Genau, das Pudelskern. Man erkennt das nicht gleich von Anfang an.
Passiv-aggressiv.
Düster. Düster. Also, wenn ein schwarzer Pudel kommt, das jetzt aus dem Kopf rauszukriegen, nachdem ich es jetzt nochmal gehört habe, wird dann schon ein bisschen schwierig. Also, ist schon sehr düster. Aber es gibt ja noch so eine Geschichte, ne? Der Hund von Baskerville. Kai.
Natürlich, der Hund von Baskerville. Eine
Stephen Kings gibt's auch noch, ein Cujo.
Ja, aber ich bin kein großer Horrorfilm. Der Stephen King ist komplett immer an mir vorbeigegangen. Den habe ich immer wieder weggestellt. Aber der Hund von Baskerville, natürlich ein sensationelles, furchteinflößende Figur. Und alle haben Angst. Und Detektiv, den wir verehren, Gina und ich, Sherlock Holmes.
Yes. Der ist echt cool, der Junge.
Das ist natürlich eine Figur, die da erschaffen wurde von Arthur Conan Doyle. Ist unfassbar gut geschrieben. Also von dem her, der Hund von Baskerville, verborgene Täuschung, also böser Hund, verborgene Täuschung. Auch sensationell in Szene gesetzt. Und es soll eigentlich wieder diese Angst vor den Hunden schüren, vor diesen großen Hunden, dieses Düstere, das eigentlich doch Hunde gar nicht sind.
Wobei die Geschichte ja zeigt, der Hund ist das Werkzeug und die eigentliche Gefahr ist der Mensch dahinter. Das ist ja auch.
Also bestätigt immer wieder diese Sache, auf der anderen Seite der Leine wird der Hund zum bösen Werkzeug.
Aber es ist immer komisch, ne, dass das immer so projiziert wird, dass das immer auf den Hund projiziert wird. Bis auf Balassi, das hatten wir auch schon, ne? Balassi ist es ja nicht so, ne? Das ist ja wieder was anderes, ne? Aber bei dem Cujo von Stephen King, da du den ja nicht magst und immer wieder zurückgestellt hast, ja, der Hund ist ja kein Symbol und auch keine Täuschung. Es ist ja eigentlich ein lieber Familienhund. Da wären wir wieder bei Lassie, ja? Der aber leider an Tollwut erkrankt und dadurch dann halt ja unkontrolliert krank wird und dann irgendwann daran stirbt. Also hier haben wir in dem Moment nicht jetzt unbedingt einen Teufel, wie jetzt gerade eben bei dem schwarzen Pudel, eine Mephisto, sondern da haben wir es ja, der Hund ist nicht böse, sondern der ist ein Opfer von Zufall und Krankheit. Ja, und das Ganze ohne Absicht. Und da ist dann die Botschaft mal nicht böse, sondern es gibt dahinter keinen Kern, es gibt keinen Täter, es gibt einfach nur die Tragik. Aber trotz allem trifft es wieder einen Hund.
Ja. Ja, gibt halt auch nicht viele Tiere, die so eng mit dem Menschen zusammenleben. Also im Haus Katze, Hund und vielleicht ein Vogel. Von dem her liegt es natürlich schon nahe, dass man diese Vergleiche zieht. Ich denke mal, ein Esel hätte jetzt nicht in die Geschichte gepasst.
Nee, weniger, das stimmt schon. Aber es ist ja immer wieder irgendwo auch so eine Rückführung zum Wolf, ne? Wenn man sich überlegt, so der Werwolf sieht ja auch aus wie ein Hund, ne? So Rotkäppchen und der böse Wolf ist ja auch wieder so eine Geschichte, ne? Also das Erbe zum Wolf, das liegt ziemlich tief, die Urangst vor der ungebändigten Natur. Ja, und ich meine, Rotkäppchen, wenn ich mir das vorstelle, auch Gebrüder Grimm damals, diese Geschichten, eigentlich ist das alles ziemlich gruselig, ne? Darf das heute überhaupt noch erzählt werden?
Also ja, aber da komme ich wieder, auch Rotkäppchen und das sind ja... Das sind ja Geschichten, da muss man ja auch sehen, wann sind die entstanden. Das ist 30-jähriger Krieg. Das ist ein Land, das komplett verwüstet ist. Das ist ein Land, das mit der Pest zu tun hatte. Das ist ein Land, wo der Tod allgegenwärtig war. Und natürlich hat da auch, damals war der Wolf allgegenwärtig in unseren Wäldern. Der kam dann wieder in die Lebensräume des Menschen. Deshalb sind die Vierkanthöfe, diese Höfe auch so zu, damit die Wölfe da nicht eindringen konnten, weil da hat der Wolf dann gemerkt und nicht der Hund hat das gemerkt, sondern der freie Wolf, dass da überall Nahrungsmittel rumliegen in Form von Leichen, die sich nicht mehr wehren konnte und hat das als einfache Nahrungsquelle genommen. Das kann man auch nachlesen. Also der 30-jährige Krieg hat da ziemlich viel von dieser Urangst gegenüber dem Wolf geschürt. Deshalb gibt es auch noch diese Wolfsplätze, Wolfsschanzen, verschiedene Stellen. Da kann man in den alten, jede Stadt hat so einen berühmten Platz gehabt, wo man dann geguckt hat, dass das oder gesehen hat, dass da sehr viele Wölfe sich tummeln. Hat sehr viel mit dem 30-jährigen Krieg und der damaligen unglaublichen Entvölkerung der Landbevölkerung zu tun gehabt. Da kommen ziemlich viele dieser Geschichten, auch bei den Gebrüdern Grimm, kommen da ziemlich viele von diesen Geschichten mit dieser Urangst her. Das darf man auch nicht vergessen. Deshalb bin ich immer so dafür, auch mal den Hintergrund zu sehen, woher kommt das, wann hat man das geschrieben, warum hat man das geschrieben, wo hat man davor gewarnt. Gina hat ja auch,
naja,
entsetzt gewesen, als meine Kinder nach Hause gekommen. Wer hat Angst vorm schwarzen
Hund?
Hund. Und ich habe gesagt, ja, aber früher Mann. Genau, schwarzer Mann. Und dann hieß es dann im Kindergarten, ja, das würde irgendwie Leute rassistisch, ist ein völliger Blödsinn. Weil wenn du von jemand, der eine andere Hautfarbe, da wirst du nicht angesteckt oder du wirst nicht. Das Problem, dass dieses Spiel, das ist auch ein Pestspiel gewesen. den Kindern beizubringen, jemand, der schwarze Pusteln hat, fass ihn nicht an. Und wenn der dich berührt, dann stirbst du. Das ist das alles. Also da hast du nicht Angst vor einem schwarzen Hai oder vor einem schwarzen Hund, sondern hab bitte Angst vor jemand, der schwarze Pusteln hat, der steckt dich an und da stirbst du. Das ist ein lebensrettendes Spiel gewesen. So hat man den Kindern spielerisch beigebracht, vorsichtig zu sein. Das darf man, also immer dieses Geschichtsvergessene, was da dahinter steckt, wie viel Tragik, wie viel Leid da dahinter steckt. Und das alles heute, dann soll man es einfach gar nicht mehr spielen, weil wir haben keine Pest mehr, wir brauchen die Kinder nicht mehr warnen, also ist dieses Spiel obsolet geworden.
Ja, nenn es anders, aber schür keine Angst vor schwarzen Hunden. Ich meine, genau. Es gibt verdammt viele schwarze Hunde.
Und das nette, ist nicht, viele nette genau, schwarze
Hunde. Und das ist nicht immer alles gleich diskriminierend. Eher ist es diskriminierend, wenn man es trotzdem spielt, umbenennt und nicht weiß, auf was es sich bezieht. Der Hahn ist krank. Nein, der Hahn ist tot. Der französische König hat den Kopf abgetrennt bekommen. Dann ohne Kopf ist man halt nicht krank. Und
so ein französisches Revolution.
Le Coq est mort, nein.
Haben die gesungen, der Hahn ist das Symbol des französischen Königs. Und die haben das gesungen, als er den Kopf runterbekommen hat. Das darf man auch nicht vergessen. Also wir kommen da weit, aber der Hund hat auch viel bewacht. Auch die Unterwelt, Cerberus bei den Griechen. Er war der Wachhund und hat geguckt, dass die verlorenen Seelen auch dort bleiben, wo sie sind.
Da haben wir wieder einen Wachhund. Das ist wieder
ein Hund. Ja, Wachhund. Und es wird auch schlecht gedeutet. Nein, er hat uns auch beschützt. Er hat uns vor den schlechten Seelen beschützt. Das darf man auch nicht vergessen. Du bist reingekommen, du bist nicht mehr rausgekommen. Fertig, aus. Weil wir können das nicht mehr gebrauchen, dass da irgendwelche verwirrten Seelen durch die, das war die Angst der verschiedener Glaubens, Naturglaubens Richtungen von Ägyptern bis zu den Griechen und. Deshalb nicht alles verteufeln, dass das Schlechte ist. Er hat uns bewacht. Und er bewacht uns immer noch, der Hund.
Ja, bei den Ägyptern ist es Anubis, ne? Oder Garm, genau. In der nordischen Mythologie.
Ja.
Ja, das sind immer die symbolische Schwelle zwischen Leben und Tod. Und aber früher dachte man ja, Hunde können Geister sehen, wenn sie nachts ins Leere starren, oder Gina?
Genau, eigentlich sind sie einfach nur dämmerungsaktiv, wie man heute weiß. Und also Hunde hören definitiv mehr Dinge, als wir überhaupt wahrnehmen können. Genau, der, wie heißt es, The Black Shuck in England ist da die bekannte Legende dazu.
Also der Black Shuck, also die Legende von England, ist ein Teil von einem Lied, The Darkness. Und da wird auch der Hund eine sehr alte Angstfigur genannt. Ja, aus der englischen Folklore, East Anglia, Suffolk oder Norfolk. Da ist das wohl so dementsprechend geschichtlich aktiv gewesen. Es soll ein riesiger schwarzer Hund gewesen sein, mit glühenden Augen, oft einäugig, lautlos oder mit schweren Schritten, also wahrscheinlich dann je nachdem, was er gerade vorhatte. Auf jeden Fall ist er ein Vorbote von Tod und Unheil gewesen. Also da sind wir wieder bei so einer Geschichte. Es ist echt grauenvoll, wie oft der Hund so. Wirklich, und dabei sind es heute so schöne Familientiere, wo keine Angst vor haben soll. Ne?
Muss man auch nicht. Außer man, so wie wir schon gesagt haben, das andere Ende der Leine macht den Hund zu einer, ja.
Und wir haben halt immer, wir haben halt auch als Menschen Angst vor dem, was wir nicht greifen können, was wir nicht verstehen können. Warum nimmt der Hund so vieles wahr, was wir nicht wahrnehmen können? Das macht halt Angst. Heute sind wir in der Forschung ein bisschen weiter, aber prinzipiell ist es nur menschlich. Alles, was wir nicht kennen, was wir nicht kennen, das essen wir nicht, das schmeckt uns nicht.
was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht.
So wollte ich es gerade sagen.
So, jetzt.
Aber vergessen wir dabei eins nicht. Bei den Hunden, ja, haben wir ja noch was. Das ist ja dann die Tollwut, ne?
Ja.
Da haben wir es dann ja auch wieder, ne? Plötzlich wird dann der Hund wieder zum Monster, haben wir das wieder. Ja, und zum unvorherstellbaren Horror. Da haben wir dann den Argos, der Hund von Odysseus.
Odysseus,
um Gottes Willen. Ja, der hat ja lange gewartet, ne? Oder Lassie, ne? Oder die Farbetiere. Ja. Geheimpolizei war Kafka zu Forschern in, ja, Forschung eines Hundes und so weiter und so fort. Als treuer Gefährte und Gesellschaftskritiker. Das sind ja alles Dinge, also ich bin echt bei
also der
unseren Argus Recherchen, die wir so getrieben haben, ich bin immer erstaunt, wie der Hund so schlecht dargestellt wird.
Nein, der war ja gut. Der Argos war der Hund von Odysseus, der ihn als erstes wieder erkannt hat, als er nach der langen Reise wieder zurückgekommen ist. War der Erste, der ihn erkannt hat. Die anderen haben ihn ja gar nicht erkannt. Also die Treue des Hundes, auch da wieder in genau das Gegenteil. Sensationell. Das war der Erste, wo gesehen hat, ach, das ist mein Herrchen, Freunde. Das ist nicht irgendeiner, der mein Frauchen heiraten will und einer der Freier war, die da sind, sondern das ist der Herr, den ich so lange vermisst habe. Er hat was wahrgenommen, was wir nicht wahrnehmen. Und das sind die Vorzüge von Hunden, die wir herangezüchtet haben. Und die Tollwut hat er ja auch nur bekommen, weil er uns schützen wollte. Meistens sind es ja Füchse gewesen, die Tollwut verbreitet haben. Und wenn der Fuchs ans Haus kam, hat es halt mal den Unfall gegeben, dass der Fuchs den Hund dann auch gebissen hat. Und dadurch hast du dann auch die Tollwut bei dir im Haus gehabt. Der hat ja sein Leben für uns hingegeben. Das ist eine ganz andere Geschichte. Deshalb wird er immer so mystifiziert, aber ein Hund ist eigentlich der treueste Begleiter, wie man bei Lassie wieder sieht.
Und genau, diese treuen Begleiter sind dann sogar mit auf ein sehr, 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 sehr bekanntes Schiff gegangen. Die Titanic.
Ja.
Das sind ja auch solche Sachen, in der Recherche zu diesen ganzen Themen wusste ich auch nicht, dass auf der Titanic zwei Spitze und ein Pekinese tatsächlich überlebt haben und in Rettungsbooten mitgenommen wurden.
Nein, echt?
Ja, es reisten laut der Geschichte mindestens zwölf Hunde, fast ausschließlich aus der ersten Klasse. Und als dann das Schiff in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 sank, überlebten nur drei von ihnen. Zwei Spitze. Da sind wir wieder bei deinen geliebten Pomeranians, Kai, und ein Pekinese. Und alle drei waren nämlich klein genug, um von ihren Besitzern auf den Arm genommen, ins Rettungsboot mitgenommen zu werden.
Okay.
Ja, und es gibt noch einen Spitz namens Lady, der in Rettungsboot 7 überlebt haben soll. Also sind es dann ja eigentlich 4, ja. Aber trotz allem, also ich wusste gar nicht, dass es dort tatsächlich Überlebende in der Form gab. Natürlich gab es auch Menschen, die überlebt haben, aber dass es auch Tiere gab, die dort überlebt haben, das war mir komplett neu. Das wusste ich
nicht. Müssen wir alle nochmal den Film Titanic gucken, um nachzuschauen, ob das auch wirklich stimmt.
Ja, definitiv. Definitiv, ja. Und aber ich meine, ich finde es schon schlimm, ne, dass da, ja klar, die Hunde hatten keine Chance, ne, teilweise rauszukommen, weil die halt in Zwingern drin waren. Aber ja, es gibt Überlebende auch dort. Und Kai, im Ersten Weltkrieg gab es auch noch einen Hund, der ganz interessant gewesen ist. Weißt du noch, wie der heißt?
Erwischt mich auf dem falschen Fuß, nein.
Stubby oder Stubby? Ja, der wurde sogar zum Sergeant befördert.
Ach Gott, ja natürlich. Mit den Gasangriffen war doch da was.
Ja.
Jetzt kommt er auch da wieder. Das war, der hat die Hunde vor den Gasangriffen gewarnt.
Genau, das war so ein kleiner Mischlingshund, ne? Und der plötzlich ganz, ja, idiopathisch, also unvorhergesehen, auf einem Militärgelände auftauchte. Ja, und dann halt mit einem Soldaten, der hieß wohl Robert Conroy, nach Frankreich geschmuggelt wurde. Mhm. Und an der Front des Ersten Weltkrieges wurde er Teil der 102. Infanterie.
Inoffiziell.
Inoffiziell. Und da hat er frühzeitig vor Giftgasangriffen warnen können. Und das ist natürlich schon mal krass, ne?
Und hat zusätzlich auch noch Verwundete und verschiedene feindliche Spione entlarvt. Wieder
James Bond. James Bond ist da untergegangen.
Genau, der gehört nicht da dazu. Das ist irgendwie ein komischer. Zack, und dann haben sie ihn entlarvt. Ja, auch da wieder ein Hund, der es geschafft hat.
Ein Kriegsheld.
Ein Kriegsheld zu sein und uns durch seine Sinne, durch seine unglaublichen Sinne, die wir nicht haben, es ist ja eine Unterstützung von unseren Sinnen, der Hund gewesen, hat er es geschafft, uns ja zu retten manchmal.
Genau. Und dann gibt es noch so Kuriositäten, Gina. Irgendwas mit Zungen.
Ja, also es gibt ja, wir hatten ja in der letzten Folge, Folge 30, über den Hund berichtet, der nicht bellen kann. Mhm. Und wenn wir bei den Kuriositäten bleiben, gibt's Hunde, die haben unterschiedlich farbige Zungen. Also wenn wir jetzt mal hier nach links unten unter den Tisch gucken, unser Hund, beziehungsweise unser Urlaubshund, der gerade bei uns ist, hat definitiv eine rosane Zunge. Mhm. Aber es gibt auch zwei Hunderassen, zum Beispiel der Chow Chow und der Shar Pei, die haben eine blau-schwarze Zunge. Und genau, das ist, die Legende sagt, beim Erschaffen der Welt wurden blaue Himmelsstücke aufgeleckt.
Oh. Also
sehr schön. Ja, asiatische Hunderassen, die denken so ein bisschen über den Tellerrand.
Schöne erinnert, genau, erinnert mich wieder an unsere Pummel Geschichte mit Bisu, dem Hund, der eine Regenbogenzunge hat, der dann am Regenbogen geleckt.
Ja, genau.
Ja, da haben wir es wieder. Aber war der ein Schauschau? Nee, ne?
Nee. Bisu ist Bisu.
Bisu ist Bisu. Kommt nicht aus der Schauschau-Familie.
Ja.
Es kommt aus einer Show-Familie.
Vielleicht. Das ist der Einzige, der an einem Regenbogen geleckt hat. Steffi, ja. Hat er an einem Regenbogen geleckt? Ich würde das gerne wissen. Wenn du zuhörst, ich möchte wissen, hat er an einem Regenbogen geleckt?
It's all about the story.
Genau, aber dann gibt es auch noch so eine Kuriosität, obwohl es keine Kuriosität, aber es ist ein Hund, der nicht nur Pfoten hat, sondern Flossen, Schwimmflossen.
Der Neufundländer.
Ja, das ist der einzige
Hund. Leichte Schwimmhäute, ja.
Genau, richtige Schwimmhäute, ne? Und das ist ja schon eine Geschichte, wo er dementsprechend dann natürlich auch gezielt drauf gezüchtet wurde. Ja, ein kräftiger, breiter Pfotenbau, der im Wasser tatsächlich so wie so ein Paddel wirkt.
Okay, der Neufundländer ist ein Schwimmer. Auch der wenn er 3 Stunden braucht, bis er wieder trocken ist.
Genau, das ist was anderes. Aber trotzdem, er wurde als Arbeits- und Rettungshund für Fischer eingesetzt.
Okay.
Ja, Netze ziehen, Leinen an Land bringen, ja, Menschen aus kaltem und schwerem Wasser retten. Das ist schon so eine Geschichte. Ne? Er hat ein gutes, dieses schwere Fell, was du gerade sagtest, ein wasserabweisendes Doppelfell. Das heißt, der hat mit Sicherheit nicht gefroren, aber der hat sich einfach geschüttelt und dann war die ganze Bude platschnass. Ja? Und da konnte man direkt putzen. Aber der Kerle hat halt eine enorme Lungenkapazität und eine sehr hohe Kältetoleranz. Und von daher ein ganz toller Rettungshund.
Okay, dann habe ich auch noch eine Frage. Hm. Der schnellste Hund. Wie schnell ist der schnellste Hund?
Also sag, wenn ich jetzt mal überlege,
kmh.
Der schnellste Hund, für mich fällt da etwas ein, amerikanische Buslinie. Greyhound wird ja mit Sicherheit nicht umsonst so genannt. Aber der Kollege, ich meine sogar, der ist ein bisschen schneller als ein Gepard, ne? Über 70 Stundenkilometer.
Genau, also im Rekordbuch steht, der Greyhound schafft 72 km/h Und auf den ersten 30 Metern ist er sogar schneller als ein Rennpferd. Unfassbar.
Ja, allerdings. Aber deswegen auch diese Greyhound-Buslinie hat ja wohl irgendeinen Hintergrund. Ich meine, die Busse fahren dann ja mehr als 72 Stundenkilometer. Ich glaube, die fahren 80. Aber dann haben wir noch etwas. Und zwar einen sehr interessanten Hund, finde ich jedenfalls. Ein Nasentier. Alle Hunde sind Nasentiere. Ja, aber sie können ja Krebs riechen, sie können Diabetes, ja. Und manchen wird sogar gesagt, sie können sogar Lügen erkennen. Geruch, obwohl ich könnte es mir vorstellen, ja, in dem Moment, wenn du lügst, stößt du ja unter Umständen Stoffe aus,
was sich so deine
Hautoberspannung sich auch verändert und das können die riechen.
Und dann wackelt er mit dem Schwanz ganz arg, wenn du lügst, oder was passiert da?
Der stellt es entweder nach links steil auf das Schwänzchen oder nach rechts steil auf. Da muss man mal drauf kommen. Links ist Wahrheit, rechts ist gelogen. Da hast du einen Ausgangspunkt, der das nicht weiß.
Okay, und wenn der Hund eine Rechts-Links-Schwäche hat, dann...
Dann wird es schwierig.
Dann wird es schwierig.
Dann hast du immer verloren. Dann kommen wir wieder in die Hexenverbrennung. Oh, scheiße.
Aber die Türken, die haben da eine ganz interessante Rasse gezüchtet, ne? Kai?
Ja. Jetzt ist natürlich schwierig, den auszusprechen, weil jeder, der Türkisch kann, aber Katalburun. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesteinigt für die Aussprache mit einer gespaltenen Nase. Das sieht aus, wie wenn er zwei Nasen nebeneinander hätte. Aber der Katalburun ist ein extrem seltener türkischer Jagdhundrasse, deren auffälligstes Merkmal die gespaltene Nase ist. Daher auch der Name Katal ist wohl die Gabel und Burun die Nase. Boah, jetzt aber mein Türkisch komplett rausgehauen. das ist aber auch alles. Hakan, verzeih mir, dass ich da nicht mehr kann, aber mehr hast du mir bis jetzt nicht beigebracht. Wir sprechen immer Schwäbisch miteinander. Aber der soll für die Jagd für Rebhühner und Niederwild eingesetzt worden sein, aus der Region Tarsus im Süden der Türkei.
Es gibt ja so ein paar Gimmicks, wo dann gesagt wird, zumindest die Jäger berichten, dass dieser Katalburuns eine außergewöhnlich feine Geruchsdifferenzierung besitzen soll. Ich meine, es muss ja einen Grund haben, warum die so die Nase so gespalten haben, ne? Nach rechts und nach links riechen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein sehr präzises Auseinanderhalten von Spuren wäre damit möglich.
Hm. Also ich empfehle, die Hunderasse wirklich mal zu googeln. Es sieht
spannend
wirklich
aus.
Sehr spannend aus. Ja, habe ich noch nie gesehen. Unglaublich.
Ja, und dann gucken ja auch ganz viele Hunde gerne schief, ne? Dieses Süße, ne? Wenn die es so angucken. So. Warum machen die das eigentlich? Mhm. Weil sie süß aussehen wollen.
Die wissen was. Warum gucken?
Weil sie einfach wissen, dass es süß aussieht. Und anscheinend können Hunde, wenn sie ihren Kopf schräg halten, unsere Mimik besser lesen. Also die checken uns quasi aus, wenn sie den Kopf schief halten, so ähnlich wie Tauben ja auch immer in Sequenzen ihren Kopf bewegen, und Hunde können das am besten, wenn sie ihren Kopf schief halten.
Das und sie richten die Ohren aus.
Genau, sie richten dann dementsprechend die Ohren aus. Ganz wichtig, das siehst du immer ganz genau. Dass die Ohren, und damit versuchen sie sich zu konzentrieren und das dementsprechend auszuloten, was du genau willst. Das kann man auch sogar forcieren, wenn du so beim Hund so irgendwie so ein paar ganz hohe Frequenzgeräusche machst, dabei gleichzeitig den Kopf ein bisschen schief legst, dann machen die das nach. Das, ja, jeder, der einen Hund hat, weiß das doch, wisst ihr doch auch. Natürlich. Katzen können das übrigens auch.
Katzen können dich sehr gut imitieren und wissen ganz genau, welchen Trigger das drücken müssen, wenn sie was wollen.
Aber das, was ja noch wesentlich verrückter ist, finde ich, ja, das ist Pipi und Kaka machen.
Jetzt kichern meine Tochter. Pipi Kaka, hat er gesagt.
Nein, Pipi-Kaka-Pups. Dann fängt der Lachflash an.
Okay. Ja, also dass Hunde sich nach dem Magnetfeld der Erde ausrichten, meistens Richtung Nord-Süd, ja, und auf diese Art und Weise ihren Kot- und Urinabsatz bevorzugt entlang der Nord-Süd-Achse ausrichten.
Okay, also Marlene muss jetzt dann mal den Kompass mitnehmen für den nächsten Spaziergang. Das möchte ich überprüfen.
Also das ist wirklich eine These, die finde ich echt krass. Also ich meine, dass die Hunde immer gucken, wo kacke ich jetzt hin, ne? Dass sie sich drehen, alles mögliche wie beim Hinlegen und so weiter. Ne? Dann ist die Position nicht richtig. Nee, die Position ist auch nicht richtig, die auch nicht. Nee, da muss ich pinkeln. Pinkeln ist ja meistens so, dass da irgendwo, ich habe was Tolles gerochen, da muss ich drüber pinkeln. Ne? So, das mit dem Kacken ja ähnlich. Ne? Das ist aber jetzt die Ausrichtung der Nord-Süd-Achse, das finde ich schon sehr interessant. Welcher der Zuhörer kann da mehr zusagen und das auf irgendeine Art und Weise bestätigen? Oder vielleicht sogar das so sagen, so, ja, mein Hund macht das immer so, da kannst du die Uhr nachstellen. Ne? Ich weiß ganz genau, wo Norden und Süden ist.
Wer hatte schon mal den Kompass dabei beim Gassigang und hat das geproved?
Ja, dass Tiere allgemein mehr Magnetfeld wahrnehmen, wie wir wahrnehmen. Wir brauchen Hilfsmittel dazu Tiere, also allein Vögel können sich über Magnetfelder orientieren über Tausende von Kilometern, sonst würden die ja nie zurückfinden. Die haben ja kein GPS dabei. Die haben das Erd-GPS, die wissen, wo die Magnetfelder sind. Warum soll der Hund nicht auch ein feineres Gespür haben, wie das, was wir haben? Also wir sind, glaube ich, die unsensibelste Spezie, die auf dieser Welt wandelt, die für alles, was sie sehen will und haben will, braucht sie immer irgendwelche Proofs und muss sich das erklären können. Ich glaube, deshalb hat sich der Mensch auch weiterentwickelt. Die anderen sagen, ja, das ist doch schon immer so, das wissen wir doch schon lange, wenn die reden könnten. Wir sind da sehr unsensibel und brauchen da Jahrzehnte Forschung, um solche Sachen rauszufinden, was Tiere schon immer wissen. Deshalb sind sie uns in manchen Dingen überlegen.
Also was ich mir gut vorstellen kann, ist halt, dass schon eine Reaktion da ist. Also jetzt vom Gehirn aus, dass da irgendwo über das Magnetfeld, dass es da dementsprechende Ausrichtung gibt, weil Hunde finden ja immer wieder nach Hause zurück. Die müssen sich ja irgendwo mit einem inneren Kompass dementsprechend daran orientieren. Wo ist was? Also von daher kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass entlang des Erdmagnetfeldes dort dementsprechend tatsächlich eine Ausrichtung im Gehirn möglich ist.
Ja, wie gesagt, ich finde, dass wir da so, deshalb haben wir auch vor vielem Angst, weil wir es uns nicht erklären können. Und für viele Tiere ist es einfach normal, klar, da komme ich nach Hause, über das Magnetfeld weiß ich, wo ich hin.
Ja, wobei wir natürlich auch sagen müssen, je mehr wir mit Navi fahren, blind gesteuert, wir merken uns ja keinen Weg mehr. Also ein Weg, den ich mit dem Navi gefahren bin, könnte ich, auch wenn es nur ein paar Kilometer sind, ohne Navi mir nicht merken. Weil ich merke mir ja nichts, ich muss mir ja nicht irgendeinen Straßennamen merken. Ich muss mir kein besonderes Haus oder eine Straßenecke merken, weil ich finde ja hin. Und wenn das Navi sagt, ich bin angekommen, bin ich angekommen. Also ich muss schon zugeben, bevor ich Auto ohne Navi gefahren bin, konnte ich mir das noch besser merken.
Gina, du machst mir Angst. Weil ich habe jetzt den Eindruck, dass ich ein Hund bin. Weil auch wenn ich mit dem Navi fahre und auch eine Strecke einmal, ich mache hinter dem Navi aus, weil ich genau weiß, wo ich wieder zurück muss. Und ich könnte auch dort wieder hinfinden ohne Navi.
Ja.
Ohne Navi. Also das ist tatsächlich,
Ich bin ein krummer Hund. Ja, waren wir hier schon mal? Ja, Gina, da sind wir gerade vorhin entlang gefahren. Also ich merke mir da auch sehr gerne Wegpunkte und trotz, dass ich mit dem Navi fahre. Also
ich mache mir im Parkhaus immer ein Bild. Von dem Stockwerk, in dem ich bin, dass ich es wieder finde.
Das ist, je nachdem, was du für ein Parkhaus hast, auch sehr, sehr klug. Nimm deinen Hund mit, der findet das Auto auch, wenn er weiß, dass da seine Wurst drin liegt.
Man muss sich nur zu helfen wissen, um zu überleben.
Genau.
Aber wir haben noch ein paar Sprüche.
Ja.
Verhunzt. Ja, das Verhunzt, wo kommt das eigentlich her? Etwas verhunzen. Ja, das ist ja auch etwas, etwas runterwirtschaften oder sowas, ne?
Genau, also minderwertig etwas, etwas kaputt machen. Das, da kommt
oder
das,
oder also auch so ein verhunztes Futter oder sowas ist ja auch so etwas. Also das gibt es ja nicht bei Bubeck, ne? Verhunztes Futter.
Verhunztes Futter kannst du im Extruder haben. Dann hast du die Nährstoffe verhunzt. Also darf man nicht sagen. Nein, darf ich nicht sagen.
Okay.
Aber ist sowas Ähnliches. Man verhunzt mir auch den Morgen, wenn man sagt, oh, da habe ich frische Zutaten drin. Da kann man mir auch den Tag verhunzen. Da kommt es auch her. Also es ist etwas minderwertig.
Aber wer sowas erzählt, das ist ja dann auch etwas, wo man sagen kann, du möchtest mit den großen Hunden pissen. Ja, aber das Bein nicht unbedingt heben können, ja? Das zieht dann ja auf Leute ab, die diesen Status des Guten vortäuschen, aber eigentlich nichts dahinter haben, ne?
Ja, das kurze Beine haben, aber mit den großen Hunden bellen wollen, ja. Obwohl nicht der größte Hund immer der das Alpha-Tier ist, das wissen wir auch. Aber mit den großen Hunden, genau, man kann das Bein nicht heben, und dann will man mit den Grunden, oh nee, da wollen wir gar nicht weitersprechen, sonst kriege ich schlechte Laune. Da liegt doch der Hund begraben, liegt doch da.
Und wenn der
Hund... Her, wo der Hund begraben liegt?
Wo liegt der Hund begraben? Das hat ja wohl damit zu tun, dass es gibt zwei Ausführungen. Einmal ist es etwas, im Mittelalter wurden tote Hunde oft außerhalb von Siedlungen vergraben, an Orten, die man nicht betrat, die praktisch unangenehm waren. Kennen wir auch so, ne? Du kommst irgendwo hin und sagst so, boah, hier möchte ich aber nicht sein, hier ist ja noch nicht mehr ein Hund, oder hier ist der Hund begraben, ne? Oder hier hängt, möchte ich nicht tot über der Hecke hängen.
Über dem Zaun.
Über dem Zaun, ne? Ja. So.
Aber wenn der Hund begraben, genau, hier ist der Hund begraben, dann ist es eher so ein ganz düsterer Ort, wo nichts passiert. Ja, deshalb kann das gut aus der Zeit kommen. Ja, stimmt. Da ist der Hund begraben.
Gina, was hattest du noch?
Ich habe gefunden oder recherchiert, dass der Hund quasi auch als Synonym für einen Schatz gegolten hat. Also im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wurde das Wort Hund auch als Gauner- oder Soldatensprache für einen Wertgegenstand oder für einen Schatz benutzt. Also wer wusste, wo der Hund begraben liegt, der wusste, wo ist das Entscheidende, wo ist der Schatz versteckt. Genau, das wurde da ein bisschen umgedeutet.
Aha. Okay.
Wobei ich glaube, ich gehe auch immer, also da liegt der Hund begraben, hätte ich jetzt auch eher gesagt, da muss ich jetzt nicht hin. Als da muss ich hin und graben nach einem Schatz.
Genau. Aber so zum Schluss hin, haben wir noch ein paar Witze? Letztes Mal haben wir auch mit Witzen, glaube ich, aufgehört.
Ja, wir haben aufgehört mit der Aufforderung, kennt jemand einen guten Hundewitz? Und ich glaube, wir haben ein, zwei Witze zugeschickt bekommen.
Kai, irgendwas war mit einem Hund und ein dunkles Haus.
Ein dunkles Haus. Also ich finde immer noch den Klassiker der Psychologie, den finde ich ja ganz witzig. Ein Besitzer fragt, glauben Sie, mein Hund versteht mich? Psychologe, absolut. Haben Sie mal bemerkt, wie er den Raum verlässt, sobald Sie über Diätpläne und weniger Leckerlis sprechen?
Ja, das ist auch das stimmt. Ja, genau.
Der war nicht. Also den fand ich schon Weltklasse.
Genau, ich fand auch diesen Unterschied zwischen Hund, Katze hat man schon mal sicherlich beim Datteln auf Social Media gefunden, aber haben wir zugeschickt bekommen. Der Unterschied zwischen Hund und Katze ist, der Hund denkt, sie füttern mich, sie lieben mich, sie müssen Götter sein. Die Katze denkt, sie füttern mich, sie lieben mich, ich muss eine Göttin sein.
Genau, richtig.
Sensationell.
Dosenöffner, komm bitte und verrichte dein Werk. Ja, und das mit dem, dann ist auch noch die Geschichte mit dem Einbrecher, ja? Er hört im dunklen Haus, Jesus sieht dich. Er sieht einen Papagei namens Moses, er lacht. Wer nennt seinen Papagei denn Moses? Naja, der Papagei, die gleichen Leute, die ihren Rottweiler Jesus nennen.
Den kannte ich auch nicht, sensationell.
Der ist nicht schlecht, ja.
Ja, ja, wir hatten das dann tatsächlich mal bei uns in der Kundschaft. Das war ein Diensthund, der bewachte ein Häuschen, da Geld drin war, ja, und auf so einem Jahrmarkt. Und die haben den Leuten beigebracht, viele machen das ja, die wollen eine Tür aufmachen, da ist ein Hund drin, dann so, oh, Platz, ne, oder sowas, ja. Oder aus. Ja, und der hat auf Platz oder aus genau das Gegenteil gemacht. Der hat angefangen, ist noch nicht losgegangen. Das waren seine Kommandos zu beißen.
Okay.
Nicht dein Ernst.
Doch. Also von daher.
Aber was würde eigentlich ein Außerirdischer denken, wer die Herren dieser Welt sind, wenn er jemand sieht mit seinem Hund, ein Hund, der jemand an der Leine hat und der trägt ihm die Kacke hinten nach. Wer glaubt ihr, der Außerirdische würde sagen, wer der Herr ist?
Der ist arg flach,
ich weiß, aber.
Aber lass mal es einfach so, dann. Das spornt jetzt ganz einfach bitte die Zuhörer an, die guten Witze weiterhin zu schicken, die guten Anekdoten. So, und wir freuen uns da schon drauf. Und ich hoffe, es war heute ein bisschen was Lustiges dabei. Einige Sachen schmunzeln, ja, da kann man drüber schmunzeln, und bei anderen kann man wirklich, so wie das vorhin sagtest, Kai, auch mal ein bisschen ernster drüber nachdenken, wo kommen denn welche Sachen überhaupt her? Und mir fällt da noch was ein zu der damaligen Zeit, ja, als diese ganzen Pocken und so Pest waren, da gab es ja auch immer diese Ärzte, die oder auch die Pfleger, die dann so Hüte auf hatten oder so Masken, wo dann vorne so ein Rabenschnabel dran war. Mhm. Die sahen ja auch sehr gefährlich aus, ne? Und dabei war da ja eigentlich nur vorne waren da ja Kräuter drin, die dich davor beschützten, dass du dich infizierst, ne?
Beschützen sollten, ja. Sieht man schön in so alten Darstellungen, sehen aus wie so Pinguine, weil sie komplett eingemummt sind und haben so diesen Schnabel, und da waren Kräuter drin, die anscheinend die Krankheiten abwehren hätten sollen. Aber die beste Krankheitsabwehr, und da kommen wir zu dem Tier, was wir nicht haben, die beste Krankheitsabwehr der Pest war immer die Katze eigentlich, weil die hat die Ratten ferngehalten vom Hof. Die Höfe, die eine gute Katzenpopulation hatten, haben auch weniger Probleme mit der Pest gehabt.
Da kommt wahrscheinlich auch die Konkurrenz dann zwischen Hund und Katze her.
Ja, genau. Weil der Hund hat die Ratten jetzt nicht so weggehalten oder hat sie, ja, verbellt. Aber die Katze hat auf jeden Fall auf Dings. Also ich komme immer wieder dazu, wenn man über ein Sprichwort oder etwas, was von der damaligen Zeit kommt, sollte man bitte, bevor man es verteufelt, genauer nachsehen, warum und wieso dieser Brauch oder dieses Sprichwort überhaupt kommt, damit man es versteht und dann auch richtig anwendet, oder lässt man es dann gleich ganz sein.
Genau. In diesem Sinne sagen wir ganz einfach tschüss, bis zum nächsten Mal, und wir freuen uns auf eure Zusendungen an podcast@bubeck-petfood.de.
Wir freuen uns. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke.
Bis bald. Tschüss.
Und denkt dran, die gleichen Leute, die ihren Rottweiler Jesus nennen.
Und wonach riecht's in der Villa Kunterbunt?
Nach Pipi.
Ciao.
Das war Betreutes Füttern mit Bubeck. Dein Podcast für gesunde Hundeernährung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.